Direkt aus Europa, Nummer 312, Seite B.
Spielcasinos. Eigentlich ist Glücksspiel ja offiziell verboten, mit einer Ausnahme, wenn der Staat Konzessionen vergibt.
Bitte das Spiel zu machen. Nichts geht mehr. 14. Sackos und Krawatten liegen an der Garderobe und können kostenlos ausgeliehen werden. Wir können mal hinschauen.
Grüß Gott.
Jeder, der bei uns ohne Sakko ankommt, wird dementsprechend eingekleidet. Krawatten kann er sich selber aussuchen. In allen Farben, passend zu jedem Sakko und zu jedem Typ.
Wie schaut es aus mit der Jeans? Die war ja früher auch verpönt.
Das heißt, wir schicken keinen Gast weg, der Jeans anhat. Aber wir bitten ihn halt das nächste Mal mit einer Strophe zu kommen.
Wie viele Sakkos pro Abend verleihen Sie und Krawatten?
Zwischen 3, 15, je nach Tag. Wochenend mehr, unter der Woche weniger.
Kommt es mal vor, dass dann eine Größe ausgebucht ist?
Nein, wir haben genügend da. Klein und groß, von Japaner klein bis Größe 60 haben wir auch.
Viel ist noch nicht los an diesem frühen Abend in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen. An drei Tischen wird Roulette gespielt, Mindesteinsatz 1 Euro. Die 36 Zahlen auf dem Spieltisch sind trotzdem übersät mit Plastikjetons, denn die leidenschaftlichen Stammkunden kommen schon am Nachmittag. Mit den einfachen Chancen Rot und Schwarz oder Pair und Ampair, also gerade oder ungerade Zahl, geben sich solche Spieler gar nicht groß ab. Wenn schon, dann soll der hohe Gewinn fließen, also der 35-fache Einsatz maximal, wenn jemand die richtige Zahl getroffen hat. Die Croupiers schieben mit flinken Fingern und einem kleinen Rechen die Jetonstapel über den grünen Filz. Sie tragen Smoking. Dicke Teppiche schlucken den Schall, dämpfen die Seufzer der Enttäuschung und die kleinen Freudenschreie. Das Mienenspiel mancher Casino-Besucher lädt zu angeregter Beobachtung und vielen Mutmaßungen ein. In den Gesichtern spiegeln sich Hoffnung, Trauer, Zorn, Spaß, Erleichterung und die totale Glückseligkeit. Erwin Horak, der Präsident der staatlichen Bayerischen Lotterieverwaltung, ist der oberste Dienstherr der neuen bayerischen Spielbanken. Genau seit 50 Jahren gibt es in Bayern wieder staatliche Casinos und in dieser Zeit haben sie dem Staat insgesamt 2 Milliarden Euro an Einkünften eingebracht. Bereits 1626 entstanden die ersten von der Obrigkeit kontrollierten Spielhallen in Venedig. Gut 100 Jahre später wurde das Casino Baden-Baden unter staatlicher Aufsicht eröffnet. Zur Zeit Bismarcks waren Spielbanken verboten. Die Nationalsozialisten brauchten Geld und eröffneten sogar neue Casinos. Im Nachkriegsdeutschland war man sich lange uneins. Die Argumentation, der Spieltrieb des Volkes müsse vom Staat beaufsichtigt werden, konnte sich 1955 letztlich durchsetzen. Heute werden in Bayern keine Konzessionen vergeben wie in anderen Bundesländern, sondern der Staat tritt selbst als Betreiber auf. Mit den Erlösen aus dem Spiel werden Kindergärten, Krankenhäuser und Schulen finanziert. Moralische Bedenken kommen in Politkreisen immer mal wieder auf, doch in Zeiten der Geldknappheit werden sie nur ganz leise geäußert. Immerhin ist man bemüht, dem braven Bürger das Geld mit einer gewissen Eleganz aus der Tasche zu ziehen, mit Roulette, Blackjack und neuerdings sogar Poker.
Wenn Sie eine unserer Spielbanken betreten, dann sehen Sie als allererstes den Hinweis, dass diese Spielbank videoüberwacht ist. Das ist ganz wichtig. Wir machen das ja nicht verdeckt, sondern ganz offen. Und das gilt nicht nur dem Schutz der Spieler, unserer Kunden, sondern es gilt auch dem Schutz unserer Angestellten, damit nicht irgendjemand behauptet, der hat ein Stück eingesteckt.
Freilich wäre das auch ohne Videoüberwachung jederzeit beweisbar, denn die Croupiers arbeiten ausschließlich mit zugenähten Smokingtaschen. Missverständnisse können so ganz einfach ausgeschlossen werden. Der oberste Spielbankenchef in Bayern, Erwin Horak, erklärt:
Die Entscheidung, wenn ein Streit entsteht, trifft zunächst einmal der Tischchef. Wenn man sich dann nicht einigen kann, dann der Saalchef, gegebenenfalls der technische Direktor, der technische Leiter, das sind so unsere Hierarchien.
Mein Name ist Anton Schalich, bin seit 15 Jahren Beschäftigter in der Bayerischen Spielbank Garmisch-Partenkirchen. Gelernt habe ich Außen- und Großhandelskaufmann, habe dann diese Anzeige im Garmischer Tagblatt gelesen und habe mich heute halt einmal einfach mal beworben. Und dieser Kurs, den die Garmischer Bank angeboten hat, der hat also immer von Montag bis Freitag gedauert, jeweils immer von 20 bis 22 Uhr. Ich muss auch sagen, den hat also die Bank auch kostenlos angeboten. Es waren damals, waren das 40 Leute, die sich auch beworben haben. Und von da ist halt schon festgestanden, dass man eventuell 7 bis 8 Leute eventuell als Croupier-Anfänger hier in Garmisch-Partenkirchen einstellen könnte.
Was zeichnet einen guten Croupier aus?
Auf alle Fälle auch eine manuelle Fähigkeit. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, natürlich auch der Umgang mit Gästen. Vor allem der freundliche Umgang mit den Gästen. Weil Gäste, die in die Spielbank kommen, sind halt auch nicht einfache Gäste. Das heißt in erster Linie, dass man am Tisch halt auch die Ruhe bewahrt.
Man wundert sich ja, wie die Croupiers das doch schaffen, einen Überblick an dem Tisch zu behalten, bei den vielen Jetons, die zu Stoßzeiten draufliegen. Wie machen Sie das? Kann man sowas trainieren oder ist das eine Begabung?
Ja, das trainieren wir natürlich auch. Gell? Wir sind ja an einem französischen Roulette, sind wir immer mit 4 Kollegen besetzt. Das heißt, also ein Tischchef, der wo vorwiegend die Gäste beobachtet, die selbst platzieren und die 3 Croupiers am Tisch. Also die 3 Kollegen, wo am Tisch sitzen, merken sich natürlich vor allem diese Jetons, die sie von den Gästen bekommen, die sie platzieren am Tisch. Und man hat natürlich auch immer 1 oder 2 Augenblicke mal frei, dass man also auch einmal die Gäste beobachtet, die selbst am Tisch dann sitzen. Das kann man trainieren, ist alles möglich, ja.
Croupier zu sein bedeutet, einen krisensicheren und gut bezahlten Beruf mit Aufstiegschancen zu haben. Die Mitarbeiter sind schließlich beim Staat angestellt und erhalten wegen des Schichtdienstes hohe Zuschläge. Typischerweise liegt der Frauenanteil unter den Croupiers bei niedrigen 11%. Viele dürften freilich die Arbeitszeiten abschrecken, denn das Casino öffnet um 3 Uhr Nachmittag und schließt um 2 Uhr, am Wochenende um 3 Uhr nachts. Im Casino fällt ein junger Mann auf, der die Geschehnisse am Roulette-Tisch aufmerksam beobachtet, doch selbst nicht spielt. Seine Krawatte ist ziemlich dilettantisch gebunden, er gehört also wohl kaum zum Personal. Vor der Spielbank, beim Brunnen, wartet er später auf den Casinobus, der Besucher 2-mal am Tag von und nach München bringt. Tatsächlich ist das sein erster Besuch im Casino. Er ist gerade 21 geworden, das Mindestalter zum Mitspielen. Jeder Besucher des großen Saales wird am Eingang registriert und muss seinen Personalausweis vorlegen. Er hatte jedoch nur den Führerschein dabei und durfte, so streng sind die Regeln, nur als Zuschauer eintreten. Das hat aber im Grunde schon genügt, seine Neugierde zu befriedigen.
Was ich das Amüsante fand, war eigentlich, dass eigentlich eher die älteren Frauen diejenigen waren, die wirklich berserkerartig hinter ihren Gewinnen her waren und dass eigentlich eher die älteren Frauen die Rolle der notorischen Spieler, die wirklich bei jeder Null schreiend am Tisch hocken, das haben eigentlich eher die älteren Damen übernommen, diese Rolle. Ich glaube auch eben darauf ist Roulette eben ausgelegt, dass man irgendwann von einem Tisch einfach extrem genervt ist und sich denkt, dieser Tisch bringt mir jetzt Unglück und dann fängt man zwangsläufig irgendwann an 2 oder 3 Tischen zu spielen, vor allem wenn man halt denkt, man könnte die Wahrscheinlichkeit irgendwie berechnen, weil über den Roulette-Tischen wird jeweils immer die Zahlen und die Farben angezeigt, der 5 vorhergegangenen Würfe. Und so denken viele Leute natürlich, die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn wäre jetzt an diesem Tisch höher als an dem nächsten. Und so ist man auch, also wenn man ein System hat, gezwungen von Tisch zu Tisch zu gehen. Ich habe Wahrscheinlichkeitsrechnungen leider fürs Abi lernen müssen. Und ich muss sagen, wer versucht mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen im Casino Gewinn zu machen, wird wohl all sein Geld verlieren.
Das klingt nicht gerade so, als hätte der Blick hinter die Portale des Casinos den Spielteufel geweckt bei diesem Neuling. Doch es sind schon auch dramatische Fälle bekannt, räumt Erwin Horak ein, der Chef der Bayerischen Spielbanken. Durch die Ausweiskontrollen am Eingang kann man aber regulieren und aussperren.
Wir haben in Bayern, in den neuen Bayerischen Spielcasinos, im Jahr rund 500 Sperren. Die eine Hälfte geht zurück auf Eigensperre, nennen wir das. Das heißt, ein Besucher kommt zu uns und sagt, ich glaube, ich habe ein Problem und ich will das Problem in den Griff bekommen. Am einfachsten ist es, wenn ihr mich sperrt, das heißt, wenn ich einfach nicht mehr zu euch rein kann. Dem kommen wir natürlich nach, diese Eigensperren. Die gibt es dann beschränkt, entweder auf eine Spielbank oder auf die neuen Bayerischen Spielbanken. Und die wird auch kommuniziert dann bundesweit und österreichweit. Oder aber, was natürlich auch vorkommt, machen wir uns nichts vor, auch bei uns gibt es manchmal jemanden, der vielleicht ein Glas zu viel getrunken hat. Dann bekommt er heute mal eine Haussperre, so wie in jeder Gastronomie das üblich ist. Oder aber wir haben dann auch Hinweise von Verwandten, Bekannten, dass hier etwas schief läuft. Wir laden dann den Kunden zu uns und befragen ihn, lassen uns seine Einkommensverhältnisse aufzeigen.
Eine verhängte Sperre gilt für 7 Jahre, aber viele der Betroffenen stellen Anträge, vorher wieder zurückkehren zu dürfen. Früher waren auch die Einheimischen ausgeschlossen. Sie durften im eigenen Landkreis nicht ins Casino. Residenzverbot hieß diese Regel. Vor 10 Jahren wurde sie abgeschafft. Dennoch beträgt der Anteil der Ortsansässigen unter den Spielern hier in Garmisch nur gerade mal 4%. Über 1 Million Gäste haben die bayerischen Casinos letztes Jahr besucht. Doch von Wachstum kann nicht mehr die Rede sein. Die lahmende Wirtschaft zwingt auch die staatlichen Spielbankbetreiber, sich etwas einfallen zu lassen, um Gäste anzulocken. Sie veranstalten Frauentage, Männertage, Zigarrentage und besonders festliche Abende am Valentinstag. Und die Werbung betont, dass die Auszahlungsquote beim Roulette die höchste ist von allen Glücksspielen. Im Fachjargon, der Bankenvorteil liegt bei nur 2,7%. Mathematisch heißt das, dass die einfachen Chancen, also das Setzen auf Schwarz und Rot, keine 50-prozentige Gewinnchance für die Bank bieten. Denn wenn die Kugel bei 0 gleich 0 landet, kassiert die Bank alle Jetons, außer denen, die direkt auf die 0 gesetzt worden sind. Über 97% des eingesetzten Geldes werden also wieder ausbezahlt beim Roulette. Zum Vergleich: beim Lotto sind es nur 50%. Trotzdem ergibt eine kleine Umfrage in der Garmischer Fußgängerzone, dass nicht alle Touristen große Fans des Casinos sind.
Wir trauen uns nicht rein. Ich habe gesagt, wir müssten jemanden haben, der uns da einweist. Ja, der uns genau Bescheid sagt, so, das müssen Sie machen, das müssen Sie machen. Das können Sie da gewinnen, das setzen Sie da ein und sowas fehlt uns.
Nur das eine Mal drin, so aus Neugier, und das ist nichts für uns.
Für den Präsidenten der Bayerischen Lotterieverwaltung, Erwin Horak, lauert die größte Gefahr, Spielpublikum zu verlieren, im Computer.
Im Internet, in meinen Augen, die ganz gefährliche Konkurrenz und insbesondere für den Spieler. Von keinem überprüft. Keiner von uns weiß, ob die Gewinne auch ausgezahlt werden. Keiner von uns weiß, wie die Kugel wirklich fällt. Also dem stehe ich sehr, sehr kritisch gegenüber.
Vor Jahren waren sich die Verantwortlichen einig, die Casinos fern der großen Städte anzusiedeln. In anderen Bundesländern kann auch in Großstädten gespielt werden. In Bayern hat man sich für die Variante entschieden, der Spielleidenschaft eine gewisse Entfernung entgegenzusetzen.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Elke Durak. Guten Morgen. 7.51 Uhr ist es. Auf der Suche nach dem schnellen Glück sind angesichts schwerer privater wirtschaftlicher Probleme zunehmend mehr Menschen, Frauen wie Männer. Thomas Ratzke mit Beispielen und Beobachtungen zunächst aus Berlin.
Eine Spielhalle in Berlin, wie es sie überall in der Bundesrepublik gibt. Bei künstlichem Licht verbringt rund ein Dutzend Kunden den Nachmittag an den Spielautomaten. Im Hintergrund laufen mehrere Fernseher gleichzeitig. Gezeigt werden Fußballspiele aus aller Welt, ab und an auch ein Pferderennen. An den Automaten wird alles vom Blackjack bis hin zu Roulette gespielt. Und schon nach wenigen Minuten, manchmal auch nur Sekunden, wissen die Spieler, ob sie gewonnen oder verloren haben. Spielen kann Spaß, aber auch süchtig machen. Experten schätzen die Zahl der aktiven Spieler in Deutschland auf rund 5,8 Millionen.
Nee, ich habe keine Zeit, echt nicht. Ich bin hier in Gange und will mich hier entspannen.
Sagt Manfred. Unter Entspannen versteht der 40-jährige Vertreter, 5 Spielautomaten gleichzeitig mit Münzen zu füttern. Hektisch rennt er von Gerät zu Gerät. Im Nebenzimmer, wo die Sportwetten laufen, geht es etwas ruhiger zu. Dort sitzt mit einem Kaffee in der Hand Thomas, der hier oft seine Nachmittage verbringt.
Ich setze nicht nur Fußball, sondern auch so Eishockey oder Football oder Basketball, NBA und so. Einer sitzt mit einem Kumpel von mir, der macht zum Beispiel nur Pferdewetten. Ne?
Thomas glaubt von sich, seine Wettleidenschaft im Griff zu haben. Angeblich verliert er nur so viel, wie er auch gewinnt.
Für mich ist es, sag ich mal, auch Freude am Sport, Spaß. Irgendwie mitzufiebern vom Fernseher halt. Und es gibt da nicht irgendwelche horne Summen, auch so 2 Euro Einsatz, 3 Euro.
Die öffentlichen Kassen verdienen dabei kräftig mit. Rund 4,2 Milliarden Euro Steuereinnahmen fließen durch die Wett- und Spielfreude der Deutschen jährlich in die Etats der Kommunen. Im Berliner Haushalt beispielsweise sind die Einnahmen aus dem Glücksspiel eine feste Größe. Im Jahr 2005 kamen über eine Stiftung 70,8 Millionen Euro wohltätigen Zwecken zugute. Nun hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, der deutsche Staat müsse mehr gegen die Spielsucht unternehmen. Aber trotz der Präventionsmaßnahmen gelingt es nicht allen, ihre Lust am Spiel zu kontrollieren, weiß der Diplompsychologe Andreas Koch. Er arbeitet bei der Berliner Caritas in einer Beratungsstelle für Spielsüchtige.
Letztendlich haben die meisten Klienten eher als Freizeitbeschäftigung mal angefangen, ganz harmlos, viele mit 16, 17 Jahren, einfach mal in der Spielothek gewesen, aber auf einmal verselbstständigt sich das Spielen und es wird zum Selbstzweck. Es geht dann nicht mehr um Geld, sondern es geht um den Akt des Spielens, sei es, dass er sich immer wieder einen Kick besorgen möchte, dass er immer wieder diese Euphorie hinterherjagt. Spieler verstricken sich im Laufe ihrer Spielerei immer mehr in Lügen, weil sie immer mehr Geld organisieren müssen. Sie erzählen irgendwelche Geschichten und aus diesem Lügengefüge kommen sie immer schwerer raus. Die Offenbarung in der Familie zu sagen, ich habe 80.000 Euro verloren, ich habe 20.000 Euro Schuld, wird immer schwerer.
Je nach Schätzung geht man in Deutschland von 100 bis 400.000 Menschen aus, die Tag für Tag spielen und längst die Kontrolle über ihr Tun verloren haben. Für nicht wenige wird das Spielen zur Existenzbedrohung.
Ich habe Firmengelder veruntreut. Ich glaube, ich habe sogar auch Scheckbetrug begangen mit dem Konto von meiner Frau. Für mich war der Automat dann immer so meine große Liebe.
Laut Beschluss der Länderkonferenz wird ab 2008 das Wetten im Internet und das Bewerben von Wetten verboten. Für die Kommunen würde das sinkende Einnahmen bedeuten. Zurück ins Wettbüro in Berlin-Mitte. Thomas verfolgt gebannt das Spiel seiner Mannschaft auf dem Monitor.
Naja, irgendwo ist ja eine Sucht irgendwo schon. Ne?
Heute ist Thomas leer ausgegangen. Sein Team hat verloren. Schon morgen will er sein Glück aufs Neue versuchen.
Auf der Suche nach dem schnellen Glück wetten ein florierender Wirtschaftszweig. Unsere Reportage von Thomas Ratzke war das. 7.58 Uhr ist es. Was für ein schönes Geschenk, das die EU von seinem neuen Mitglied Rumänien bekommt. Einer der beiden Kulturhauptstädte 2007. Hermannstadt ist es, Sibiu. Stolzer Bürger dieser Stadt in Siebenbürgen in den Karpaten ist der Europaabgeordnete Ovidiu Ganz, Vertreter der deutschen Minderheit. Er ist auch Abgeordneter im rumänischen Parlament, nun am Telefon. Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch, Herr Ganz.
Schönen guten Morgen, Frau Durak. Schönen guten Morgen.
Hermannstadt, Sibiu, seit Jahrhunderten eine Vielvölkerstadt und eine der Toleranz. Deshalb ist sie ja zur Kulturhauptstadt gemeinsam mit Luxemburg gewählt worden. Herr Ganz, was verspricht Hermannstadt seinen Besuchern in diesem Jahr?
Hermannstadt wird eigentlich nicht nur sich selbst, sondern eigentlich stellvertretend Rumänien der neuen EU, sage ich mal, der EU-27 präsentieren wollen. Neben einem sehr reichen Kulturprogramm, sehr vielfältiges Kulturprogramm, natürlich die Stadt an sich, die Gesellschaft an sich, das Zusammenleben von Rumänen, Deutschen, Ungarn, Roma und andere, eigentlich ein Klein-Europa, würde ich sagen.
Ein Klein-Europa, in dem man mit viel Toleranz über viele, viele Jahrhunderte zusammengelebt hat, manchmal direkt miteinander, manchmal auch ein wenig nebeneinander. Herr Ganz, welches ist eigentlich Ihr liebster Platz, Ihr liebster Ort in dieser Stadt?
Ja, das ist eine schwierige Antwort jetzt zu geben, aber ich muss mich schnell entscheiden für den kleinen Ring. Es gibt ja im historischen Stadtkern drei wichtige Plätze, den großen Ring, den kleinen Ring und den Huetplatz. Ich entscheide mich für den kleinen Ring, eine wunderschöne Gegend der Stadt, die genauso wie die anderen in den letzten Jahren durch Bemühungen der Hermannstädter und vor allem der Verwaltung total saniert und renoviert wurde. Es ist uns ein Glanzstück gelungen. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch hier vor Ort begrüßen zu dürfen.
Weshalb repräsentiert Hermannstadt Rumänien?
Hermannstadt repräsentiert Rumänien, weil genauso wie in Rumänien allgemein die Bevölkerungsstruktur respektiert wird, eine große rumänische Mehrheit, aber auch Minderheiten, die hier in der Stadt leben, eine Vielfalt von Kulturen, aber auch von Religionen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt wird im September die dritte ökumenische Versammlung in Europa stattfinden, aber zum ersten Mal in einem mehrheitlich orthodoxen Land. Ich glaube, das sind ganz klare Signale, wie in Rumänien nach der Wende, wir nennen sie Revolution 89, die Gesellschaft sich entwickelt hat, wie gut heutzutage dieses Zusammenleben von Mehrheit, Minderheiten eigentlich heute ist.
Herr Ganz, Rumänien und auch Bulgarien, das zweite Land, das jetzt EU-Mitglied geworden ist, Sie sind die ärmsten Länder der EU und es gibt sehr, sehr viele Vorbehalte und auch Einschränkungen seitens der alten EU-Länder. Es könnte zu politischen und auch sozialen Problemen kommen, so wie es in 2004 in anderen Ländern geschehen ist. Wie ist die rumänische Gesellschaft darauf vorbereitet?
Ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen. Wir haben im rumänischen Parlament die EU-Verfassung einstimmig, ich unterstreiche es, einstimmig verabschiedet. Ich glaube, das ist doch ein sehr starkes politisches Signal.
Dankeschön. Ovidiu Ganz war für uns am Telefon. Er ist Rumäne, gehört dem rumänischen Parlament an, auch dem Europaparlament, vertritt dort die deutsche Minderheit. Wir haben ihn in Hermannstadt in Sibiu erreicht. Herr Ganz, ich wünsche Ihnen alles Gute und besten Dank für das Interview.
Ich bedanke mich auch und wünsche uns beiden, Deutschland und Rumänien, unter Ihrer Ratspräsidentschaft eine sehr gute Zusammenarbeit.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Klaus Remme. Unser Korrespondent Jörg Paas hat sich in Serbien umgeschaut.
10 Uhr abends in der Innenstadt von Belgrad. Die Studentenkneipe Black Turtle füllt sich langsam. Das legendäre Nachtleben der serbischen Hauptstadt beginnt.
Also Belgrad hat schon eine Lebensatmosphäre. Tag und Nacht, 24 Stunden, das ist immer voll. Das ist, also die Dynamik ist echt schön. Ja, das ist das Positive.
Minela ist 24, kommt aus Montenegro und studiert. Die Eltern können sie kaum unterstützen. Der Vater ist Taxifahrer und arbeitslos, die Mutter Hausfrau.
Ich lebe jetzt bei einer, also das ist privat, ein Zimmer bezahle ich. Ist ziemlich teuer für ein Zimmer, 100 Euro. Also nur das Zimmer, ja. Das ist sowas wie eine WG eigentlich.
Minella war schon mehrmals in Deutschland. Ein Vorteil ihres Studiums, denn ansonsten ist es nicht ganz einfach für serbische Studenten, ein Visum fürs Ausland zu bekommen. 70% der Studenten haben Serbien deshalb noch nie verlassen.
Ja, ist ganz schwierig. Also als Deutschstudentin habe ich ganz ohne Probleme also ein Visum bekommen, weil die sehen, ich bin jetzt im dritten Jahr, habe gute Noten und so, und dann sehen sie das alles dort. Das ist der Vorteil. Aber generell ist es ganz schlimm, dass man lange warten muss. So eine große Schlange, das ist ganz schlecht. Und so, ich habe Glück zum Beispiel, dass es jetzt konkret Deutsch ist. Aber ich kenne so viele Studenten, die zum Beispiel im Sommer über, also einfach nur nach Europa reisen möchten. Und halt wie alle zum Beispiel Studenten aus Westeuropa. Okay, ich möchte jetzt nach Serbien fahren und mal gucken, wie die Menschen dort leben. Wir haben nicht diese Möglichkeit. Wir können nicht sehen, wie andere Menschen leben, auch wenn wir Studenten sind.
Andersherum ist es leichter. Und so kommt es, dass in jüngster Zeit immer häufiger gerade junge Touristen Belgrad als exotisches Reiseziel zu entdecken scheinen. Viele sind offenbar überrascht, in eine ganz normale, pulsierende Großstadt zu kommen. Mit schick gekleideten, freundlichen Menschen, vollen Lokalen und Kinos, die zum großen Teil die gleichen Filme zeigen wie in Deutschland. An der Universität von Belgrad treffen wir Jana, 22 Jahre alt.
Einerseits ist es schon ein unangenehmes Gefühl, wenn man als komisches Tier betrachtet wird oder wenn man denkt, hier kann man Safari machen oder so. Aber andererseits finde ich es schon toll, dass sich Leute überhaupt interessieren. Also, dass sie nicht sagen, ich habe Angst, dass mich da jemand auf der Straße einfach ermordet, weil es da so unsicher ist und so weiter. Es ist es nicht. Es ist normal. Ich bin hier aufgewachsen. Das ist meine Heimat. Ich habe auch andere Länder gesehen. Es ist sicher. Und diese Leute, jung oder älter, ich habe zum Beispiel schon Lehrer gehabt, die hierher gezogen sind, die kommen, weil sie es interessant finden.
Im letzten Jahr hat Jana ein Semester an der Uni in Rostock verbracht und viel mit Kommilitonen diskutiert. Dabei stellte sie fest, dass Serbien ein extrem schlechtes Image hat. Immer wieder kamen die Gespräche auf Krieg, Nationalismus und Gewalt.
Wie kann ich das beschreiben? Man fühlt sich einfach gleichzeitig zornig und man schämt sich und man weiß nicht, wieso man angegriffen wird und man versucht zu verstehen. Da ist wieder die Frage der Verantwortung und der Schuld. Und also ich persönlich war 7 Jahre alt, als der erste Krieg ausgebrochen ist, und als der zweite 99 passierte, war ich 15 Jahre alt. Für uns war es auch nicht so leicht. Und ich habe mich zum Beispiel schlecht gefühlt, als es auch so offensichtlich war, als sie auch meinen Pass angeschaut haben und wenn sie dann wirklich bemerken, dass ich aus Serbien bin, denn man sieht es mir nicht an. Und ich bemerke, dass man anders mit mir umgeht und ich fühle mich da hilflos und einfach nicht gut.
Das Gefühl, isoliert zu sein von der Außenwelt und schräg angesehen zu werden, beherrscht in Belgrad die Stimmung vieler Menschen. Kein Wunder, die Grenzen rund um Serbien sind zuletzt noch enger und höher geworden. Montenegro hat sich aus der Staatengemeinschaft verabschiedet, Ungarn ist schon seit mehr als 2 Jahren EU-Mitglied und selbst für die einstmals ärmeren und als rückständig empfundenen Nachbarländer Rumänien und Bulgarien brauchen Serben seit Anfang des Jahres ein Visum.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direktors Europa Nummer 311. In Japan ist die Staatsverschuldung noch viel schlimmer als in Deutschland. Sie ist mehr als zweimal so hoch wie in Deutschland. Aber in Deutschland ist sie auch schon schlimm genug. Dabei sieht man aber im Allgemeinen nur die direkte Verschuldung, die in Form von Schulden erscheint, die der Staat verzinsen und zurückzahlen muss. Um Anleihen zurückzuzahlen, leiht der Staat sich wieder Geld. Außerdem leiht sich der Staat Geld, weil er mit den Einnahmen aus Steuern und so weiter nicht auskommt, weil ein großer Teil der Staatsausgaben aus Zinsen besteht, die für das bereits geliehene Geld bezahlt werden müssen. Den zukünftigen Generationen werden dadurch ständig wachsende Belastungen zugemutet. Durch zusätzliche Schulden, also durch die Nettokreditaufnahme, steigt die Verschuldung und nur ein Teil davon ist dadurch gerechtfertigt, dass staatliche Investitionen, zum Beispiel in die Infrastruktur, auch späteren Generationen nützen. Manche Investitionen sind auch mit Erträgen verbunden, zum Beispiel wenn man auf einer neuen Autobahn Straßenbenutzungsgebühren bezahlen muss. Auch bei Sonderbelastungen, zum Beispiel durch Naturkatastrophen, kann sich der Staat dafür Geld leihen, muss es dann aber in den nächsten Jahren allmählich wieder zurückzahlen. Das geschieht aber nicht. Nach Artikel 115 der deutschen Verfassung dürfen die Einnahmen aus Krediten die Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten. Gegen diese Vorschrift wird aber immer wieder in großem Umfang verstoßen. Die Nettokreditaufnahme bildet nur einen kleinen Teil der Bruttokreditaufnahme des Staates. Der größte Teil der neuen Schulden entsteht dadurch, dass kein Geld da ist, um alte Schulden zurückzuzahlen, sondern dafür neue Schulden gemacht werden. Die Bruttoverschuldung stellt aber nur den direkt sichtbaren Teil der tatsächlichen Verschuldung dar. In Deutschland kamen 2002 zu den expliziten Schulden in Höhe von 60% des Bruttoinlandsprodukts noch implizite Schulden in Höhe von 270% des gesamten Bruttoinlandsprodukts des Jahres 2002. Diese implizite Verschuldung ist schwer zu berechnen. Sie entsteht dadurch, dass sich der Staat gesetzlich zu Zahlungen verpflichtet hat, denen keine entsprechenden Einnahmen gegenüberstehen. Das gilt vor allem für die Rentenversicherung und für die Pensionen der Beamten im Ruhestand, denn Beamte bekommen keine Rente aus einer Kasse, in die sie oder der Staat jeden Monat einen Beitrag einzahlen, sondern der Staat ist verpflichtet, ihnen auch nach dem Erreichen der Altersgrenze weiterhin ein etwas reduziertes Gehalt zu zahlen. In der Europäischen Union gilt, dass die Mitgliedsländer für eine nachhaltige Finanzpolitik sorgen müssen. Unter Nachhaltigkeit versteht man, dass man nicht mehr Geld ausgibt, als man einnimmt, für künftige Ausgaben vorsorgt, indem man dafür Geld zurücklegt, mit Krediten nur Investitionen finanziert, von denen künftige Generationen etwas haben und sich nur vorübergehend Geld leiht, das man plötzlich zum Beispiel wegen Naturkatastrophen benötigt. Aber in der EU gilt die Nachhaltigkeit schon dann als verwirklicht, wenn die Defizitquote nicht 3% und der Schuldenstand nicht 60% des Bruttoinlandsprodukts des Jahres übersteigt. Um das Staatsdefizit abzubauen, kann man die Steuern erhöhen und die Ausgaben kürzen. Im Bundeshaushalt für 2007 sind aber nur Steuererhöhungen vorgesehen. Seit dem 1. Januar beträgt die allgemeine Mehrwertsteuer 19%. Bis 31. Dezember betrug sie 16%. Sie steigt also um 3/16 oder 18,75%. Aber indem man sagt, sie steigt um 3 Prozentpunkte, sieht das nach weniger aus, als es tatsächlich ist. Allein mit Steuererhöhungen kann man den Staatshaushalt nicht konsolidieren. Wichtiger sind Ausgabenkürzungen. Aber in Deutschland sollen die Ausgaben 2007 nicht sinken, sondern um 6 Milliarden Euro oder 2,3% steigen. Um eine Konsolidierung durch Rückzahlung der Schulden und Rücklagen für Ausgaben, zu denen sich der Staat verpflichtet hat, zu erreichen, müssten sie aber um 12% sinken. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 311. Danke.